Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zu einer kurzen Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, trotz allem aufgezeichnet aus aktuellem Anlass am Freitag, dem 7. März 2025. Wir haben wirklich eine verrückte Stimmung momentan in der Europäischen Union. Man fantasiert sich da hinein in Feindbilder, man operiert mit Feindbildern, man versucht mit Feindbildern die Leute zu täuschen, aufzuhetzen, aufzuwiegeln und dann die Reihen zu schließen für eine Politik, die man nur als Wählerverachtung bezeichnen kann. Ich denke da natürlich an diese Schuldenberge, die jetzt aufgetürmt werden sollen in der Bundesrepublik Deutschland durch einen Kanzler, der alle Wahlversprechen gebrochen hat, die er abgegeben hat, und in der Europäischen Union, in dieser Schuldenunion, in dieser Kriegsunion machen sie mit. Das wird den Widerstand, das wird den Unmut bei der Bevölkerung ganz klar verstärken, das allgemeine Misstrauen, dieses brodelnde Unbehagen, das man jetzt schon spürt. Aber man hat eben nicht den Eindruck, dass das diese Politiker auch nur im Geringsten kümmert. Sie fahren einfach darüber hinweg in herrenreiterlicher Manier. Und was mich am meisten besorgt, und das ist das Thema dieser Sendung, ist die Politik der Feindbilder, ist die Politik der Angst, die hier betrieben wird. Man betreibt eine Politik der Panik, man kann es auch so formulieren, um die Leute emotional zu verunsichern, um sie aufzuwiegeln, um sie eben hinter diese falschen, verfehlten, verderblichen, ja verheerenden, aus meiner Sicht verheerenden Maßnahmen bringen. Das Feindbild des russischen Präsidenten Putin, das geistert, das peitscht schon lange durch unsere Öffentlichkeit, Widerspruch verboten. Es ist überhaupt keine Diskussion im Gange über diesen Ukraine-Krieg. Das war von Anfang an nicht erwünscht, dass man sich ernsthaft damit auseinandersetzt. Warum ist es eigentlich zu diesem Krieg gekommen? Was ist die Verantwortung des russischen Präsidenten? Wo sind seine Fehler? Natürlich hat er auch Fehler gemacht, selbstverständlich. Wo liegen die Fehler der ukrainischen Seite? Da hat es gigantische Fehler gegeben. Und wo sind die Fehler der westlichen Seite? Und diese Diskussion muss man ernsthaft führen, weil wenn man sie nicht führt, dann ist eine falsche, einseitige Politik zwangsläufig das Resultat einer einseitigen Diskussion, und aus einer einseitigen Diskussion kann nie eine ausgewogene Politik herauskommen. Aber man hat sich eben hier hineingesteigert, hinein halluziniert, man hat sich mitreißen lassen von diesen Gefühlswogen, von diesen Gefühlsstürmen, und man hat nicht zur Kenntnis nehmen wollen, dass die Wirklichkeit in eine ganz andere Richtung läuft, dass die Russen militärisch nicht zu besiegen sind. Das sehen wir auch jetzt, das Militär wird immer stärker. Ich habe in meiner Morgensendung der Internationalen die Rekrutierung hier in Erinnerung gerufen und gezeigt, dass hier eben die Ukraine ganz andere Schwierigkeiten hat. Die Ukraine findet keine Soldaten mehr. Putin kann seine Kontingente mühelos aufstocken und ersetzen. Das ist eine ganz andere Situation, die man zur Kenntnis nehmen muss. Zweitens kann man eine Atommacht im unmittelbaren Interessensgebiet, das sie selber hat, dort, wo sie ihre Sicherheit bedroht sieht, an ihrer eigenen Landesgrenze, dort kann man eine Atommacht nicht besiegen. Es ist völlig ausgeschlossen, die Vereinigten Staaten von Amerika an der Grenze zu besiegen, etwa zu Kanada oder zu Mexiko. Stellen Sie sich vor, wenn diese Zollkriegereien des amerikanischen Präsidenten dazu führen würden, dass jetzt die Mexikaner und die Kanadier Hilfe, Schutz suchen würden bei den Chinesen, dann hätten sie sofort, und zwar nicht erst nach 8 Jahren, politische und militärische Interventionen, die so etwas unterbinden würden, weil eben Großmächte sich so etwas nicht bieten lassen, die Amerikaner am wenigsten. Aber sie haben erwartet, bis vor kurzem unter der Biden-Regierung noch, man hat erwartet, dass sich die Russen das alles bieten lassen sollen. Man hat eben hier das Denken abgestellt, um in der reinen Droge des Feindbilds zu schwelgen, das Feindbild sozusagen als Denkersatz, als Hirnersatz, als Religionsersatz. Und das ist die Fortsetzung der Politik der letzten Jahre. Da hat man immer nur mit diesen gigantischen Monstern gearbeitet, mit dem Monstrum der Klimaerhitzung, der planetarischen Selbstverbrennung sozusagen der Menschheit. Dann natürlich die Flüchtlingsthematik, da hat man mit der Moralkeule eingepeitscht bei Corona. Da ging es darum, die Menschheit zu retten, auch der Moralismus dröhnend, und jetzt dieser antirussische Moralismus, dieser Anti-Putin-Kult, der wirklich religiöse Züge trägt. Also der Moralismus ist die ganz große Seuche da in der europäischen Politik. Der Moralismus ist der Feind des klaren Denkens. Und jetzt kommt aber der ganz entscheidende Punkt. Diese Feindbild-Psychose, die schlägt jetzt eben um, beziehungsweise greift auch noch über auf die Vereinigten Staaten von Amerika. Und wenn ich die Zeitungen lese in Deutschland, dann frage ich mich wirklich, was ist denn da eigentlich los? Brennen denn Meinungsmacher, die ja im Grunde abbilden, was das deutsche Establishment denkt? Die schreiben ja nicht unabhängig. Sie schreiben, damit sie den Mächtigen gefallen können, damit sie Interviews bekommen, damit sie da in diesen Teppichetagen weiterhin willkommen sind, dass sie in die Talkshows gehen können, dass sie nicht ausgegrenzt und ausgesperrt werden oder dass ihre Zeitungen nicht von diesen Meinungsterrorportalen angeblich gegen Desinformation, gegen diese Internetkrake da der Zensur, die Werbetreibende unter Druck setzt, die Firmen unter Druck setzt, nicht die Zeitungen zu inserieren, die eben eine andere Meinung bringen. Natürlich haben diese Verlagshäuser auch große Angst davor, die ganz Großen, die werden natürlich von diesen Internet-NGOs, da von diesen Wahrheitsministerien, diesen staatlich finanzierten Inquisitionsbehörden, Inquisitionsfirmen mächtig unter Druck gesetzt. Und in diesem Klima, in dieser brodelnden, aggressiven Stimmung spitzt sich eben jetzt die Feindseligkeit auch gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika zu. Und wir lesen, und zwar ziemlich täglich, lesen wir, Donald Trump sei da der Feind des Westens. Er sei der Feind des Westens und die Europäische Union sei gewissermaßen berufen, jetzt auch mit militärischen, mit Schuldenmitteln und so weiter, den Westen zu verteidigen. Und ich kann Ihnen sagen, das ist die ganz, ganz große Lüge, die jetzt da verbreitet wird. Das ist eine hochgefährliche Lüge, weil sie natürlich geeignet ist, die Europäer mental, die Politik ist schon voll in diesem Kriegszustand, aber diese Lüge ist geeignet, die europäische Politik vollends in eine Konstellation zu bringen, die absolut verrückt ist, die uns zurückkatapultiert in das 20. Jahrhundert, in die Zeit eines Zwei-Fronten-Konflikts der damals Achsenmächte, wie sie sich genannt haben, gegen Russland und gegen Amerika. In das steigert man sich jetzt hinein. Die Europäische Union wird zu einer Achse der Unvernunft, zu einer Achse des Kriegs, zu einer Achse der Schulden und zu einer Achse der imperialen Verlotterung. Das ist eine imperiale Verlotterung, die wir da bei der Europäischen Union sehen. Diesen Begriff verdanke ich Leonhard Fischer, unserem Experten in weltwirtschaftlichen Dingen. Er wird das in der Sendung Schlagzeilen der Weltwirtschaft ausführen. Wir haben in der EU eine imperiale Verlotterung, wir haben eine geistige Verlotterung, eine politische Verlotterung, eine fiskalische Verlotterung und wir haben überall diese Ermächtigungsfonds, diese gewaltigen Schuldenberge, mit denen sich eine Politik, deren Unfähigkeit erwiesen ist, noch mehr Macht zuschanzt. Und in diesem Zweifrontenkrieg stehen wir und die große Lüge ist, Donald Trump als Feind des Westens zu bezeichnen. Und das ist mein letzter und der wichtigste Punkt in dieser Sendung. Donald Trump ist kein Feind des Westens. Donald Trump ist der Westen. Das, was der amerikanische Präsident verkörpert, sind westliche Werte. Unkonventionell, natürlich mit der amerikanischen Übermenschenattitüde könnte man fast sagen, mit diesem Imponiergehabe, mit dem typisch Trumpschen Übertreibungsmoment drin. Er hat ja mal gesagt, man muss immer angreifen, 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 du darfst niemals eine Niederlage zugeben und nur das, was du sagst, ist wahr und das, was du sagst, ist immer wahr. Das ist natürlich eine kämpferische Attitüde eines Unternehmers, der auch schon immer wieder unten durch musste, aber Trump als Gegner, als Feind, als Gegenteil Teil des Westens zu bezeichnen, das ist eine echte Lüge. Wofür steht denn Trump? Trump steht für Frieden. Er steht für Diplomatie. Er sagt, ich will die Kriege beenden. Wir müssen mit den Russen zusammensitzen. Wir können diesen Krieg militärisch nicht gewinnen. Das ist auch Realismus. Das ist eine ganz wichtige Grundeigenschaft, wenn man so will, des westlich-rationalen Denkens. Eines Denkens übrigens, das gerade in der Europäischen Union im Moment überhaupt nicht mehr vorhanden ist. Man könnte sich die Frage stellen, wie weit eigentlich die EU noch auf einem westlichen Kurs der Aufklärung des Rationalismus und der Freiheit ist. Trump steht für die Freiheit, für die freie Meinungsäußerung, eine ganz zentrale westliche Errungenschaft, die in der Europäischen Union mit Füßen getreten wird. Meine Damen und Herren, schauen Sie die Internetzensur an, schauen Sie an, wie Portale zum Beispiel russische Nachrichtenportale einfach verboten werden. Schauen Sie mal, wie in Deutschland polizeiliche Kommandos ausmarschieren müssen auf Befehl der Politik, um Leute zu belästigen und zu behelligen, die es gewagt haben, Kritik zu äußern an einer Regierung, die sich zuletzt so lustig gemacht haben über eine Regierung, die sich ja selber lächerlich gemacht hat. Aber darüber zu lachen, soll dann neuerdings verboten sein. Sind das westliche Werte, meine Damen und Herren? Ist dieser kriegerische Wahn, in dem man sich da hineinsteigert, diese Gefühlstürme, hat das irgendetwas mit der westlichen Tradition der nüchternen Aufklärung zu tun? Hat die Art und Weise, die Einseitigkeit, wie wir Diskussionen führen in der Europäischen Union, irgendetwas mit der westlichen philosophischen Tradition der Skepsis und des britischen Empirismus zu tun? Schauen Sie mal bei einem Karl Raimund Popper, bei diesem bedeutenden Logiker, bei diesem bedeutenden Erkenntnistheoretiker, der gesagt hat, es gibt keine absoluten Wahrheiten, es gibt nur vorläufige Wahrheiten. Und in seinem berühmten Buch «Logik der Forschung» hat er geschrieben, man muss jede Theorie, die da ist, immer wieder zu widerlegen versuchen. Aber das muss man auch erlauben. Und wenn das nicht mehr erlaubt ist, dann sind sie nicht mehr in einem westlichen, freiheitlichen, aufgeklärten Kontext, meine Damen und Herren. Und die Amerikaner, Donald Trump allen voran, sie wehren sich, sie kämpfen für diese Freiheit, die Meinungsäußerungsfreiheit, sie kämpfen gegen die Zensur, sie kämpfen gegen diese Dinge. Ja, sie setzen auch Druckmittel ein, sie setzen zollkriegerische Maßnahmen ein, um diese Wertvorstellungen nach vorne zu bringen. Das haben wir ihr auch schon kritisiert. Man soll sich kritisch mit dieser Politik auseinandersetzen, selbstverständlich. Aber die Aussage, dass ein Donald Trump gegen den Westen sei, das ist komplett an der Wirklichkeit vorbeiziehen. Das ist eine große Lüge. Das ist eben diese Feindbildpsychose, diese Feindbildpanik, die das Letzte ist, der letzte Strohhalm, an den sich die versagenden politischen Eliten in der Europäischen Union und leider jetzt auch wieder in Deutschland zu klammern scheinen. Das ist ein ganz fürchterlicher, verheerender, schrecklicher Irrweg, der da beschritten wird. Man kann das gar nicht deutlich genug kritisieren. Donald Trump setzt sich für die Marktwirtschaft ein. Er sagt, wir müssen deregulieren, wir müssen Bürokratieabbau betreiben. Und Donald Trump tut dies aber auch mit Augenmaß. Er hat jetzt gerade den Kollegen Elon Musk zurückgepfiffen, hat ihm gesagt, nicht mit der Kettensäge rein, mach das mit dem Skalpell. Wir machen Staatsabbau, aber hier nicht mit der Planierraupe, mit dem Bomberkommando, sondern er hat hier seinen Kollegen, den er eingesetzt hat, und das ist gut, dass man auch diese Unternehmer hier etwas in die Politik bringt, weil die Politik ist viel zu wirklichkeitsfremd, dass er den hier zur Ordnung ruft. Oder schauen Sie sich noch einmal diese Sternstunde der öffentlichen Diplomatie an zwischen Trump und Zelensky im Weißen Haus. Das wird ja aufs Fürchterlichste verteufelt bei uns in den Medien. Dabei hat doch Donald Trump hier auf eine für mich vorbildliche Art und Weise seinen Standpunkt auch verständnisvoll rübergebracht, aber als eben der Zelensky glaubte, er könne die Amerikaner und den amerikanischen Präsidenten in dessen Büro genau gleich überlegen und überheblich und arrogant behandeln, wie er die EU-Staatspräsidenten und Regierungschefs behandelt, wie er die Schweizer behandelt, dann hat ihm einfach der amerikanische Präsident und der Vizepräsident, die haben ihm die rote Karte gezeigt. Sie haben gesagt, stopp, nein, komm zur Vernunft und melde dich wieder, wenn du Frieden schließen willst. Mit Erfolg. Sie haben es richtig gemacht, denn Zelensky hat eingelenkt. Aber in der Europäischen Union hat man es nicht gemerkt und man steigert sich jetzt hinein in eine Kriegsbegeisterung, die Erinnerungen weckt an schlimmste europäische Traditionen. Und ich muss Ihnen sagen, als Schweizer, ich finde es ganz wichtig, dass wir die Freundschaft zu den Vereinigten Staaten gerade in dieser Phase pflegen, dass wir diese Friedensbemühungen unterstützen und dass alle friedliebenden Leute in Europa, auch wenn ihnen der Donald Trump nicht passt als Politiker, in dieser Hinsicht macht er eine formidable, eine hervorragende Politik und man soll ihn unterstützen. Und sie müssen vor allem, glaube ich, in Deutschland auch zeigen, dass sie nicht einverstanden sind mit dem, was jetzt läuft, wenn sie nicht einverstanden sind. Also ich glaube, die Vereinigten Staaten von Amerika, bei allen Vorbehalten, man kann das nicht eins zu eins übertragen auf unsere Lebensverhältnisse, aber die Vereinigten Staaten von Amerika mit diesem Präsidenten, mit dieser Regierung, die haben wieder die Fahne des Westens in die Hand genommen. Und dass man in der Europäischen Union dies verketzert als unwestlich, zeigt ihnen nur, wie unwestlich die Europäische Union mittlerweile drauf ist. Und sogar die transatlantischen Deutschen vergessen alles, werfen alles über Bord. Die nervöse Nation, die hysterische Politik, komplett überfordert und die Medien versagen auf der ganzen Linie, weil sie null Kritik an dieser Feindbildbewirtschaftung machen. Sie haben schon nicht gemacht bei Putin, sie haben dort ihre Verantwortung nicht wahrgenommen, sie haben dort schon versagt, weil die Medien dafür hätten sorgen müssen, dass hier unterschiedliche Meinungen kommen. Man hat das Gegenteil gemacht, wie bei Corona, wie beim Klima, wie bei der Flüchtlingspolitik und jetzt bei Trump genau noch einmal die gleiche Leier. Meine Damen und Herren, wir müssen uns die Freiheit, wir müssen uns den Westen in Europa wieder zurückholen, wir müssen diese freiheitlichen Errungenschaft verteidigen gegen eine politische Klasse, die sich gegen diese Freiheit verschworen hat. Meine Damen und Herren, ich habe geschlossen, dies nur ganz kurz, ein kleiner Stromstoß, ein intellektueller Impuls hier in diese aufgewühlte Zeit. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Bitte schreiben Sie mir. Und am nächsten Mittwoch, am 12. März, werde ich Türöffnung 18 Uhr, 19 Uhr, geht's los in Weinfelden, einen weiteren Vortrag halten. Unsicheres Europa, sichere Schweiz. Wir hatten 600 Leute in Zürich. Wir werden noch mehr Leute in Weinfelden haben. Kommen Sie, melden Sie sich noch an, solange es Platz habt. Wir werden dort eine engagierte Diskussion führen, eine engagierte Diskussion im Zeichen der Freiheit, im Zeichen der Neutralität, im Zeichen der Schweiz und im Zeichen unserer westlichen Werte, westliche Werte, die gerade in Europa derzeit mit Füßen getreten werden. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich melde mich zurück.